بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Das Thema von heute ist Martin Luther und der Salafismus. Und wahrscheinlich einige Leute, wenn sie das Thema denken, denken sie, jetzt hat er wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja. Martin Luther und der Salafismus. Was hat denn Martin Luther mit Salafismus zu tun? Erstmal Salafismus, haben wir ja selber schon gesagt, diesen Begriff, den benutzen wir eigentlich sowieso nicht. Der wurde benutzt und deswegen schlachten wir ihn jetzt für unsere Mittel aus. Inshallah. Und dann, was hat denn Martin Luther jetzt damit zu tun? Jetzt kommt vielleicht der ein oder andere Muslim und sagt, hey, Pierre Vogel, willst du jetzt einen Kafir loben oder was? Nee. Worum es geht hier, ist die Geschichte. Und wer so antwortet von der muslimischen Seite, der beweist damit eigentlich, dass er gar keine Ahnung von der Lage hat, in der wir leben. Denn warum nehme ich dieses Thema? Ich hätte das Thema auch nennen können, braucht der Islam einen Martin Luther? Denn wir sehen heute immer wieder in diesem modernen Prozess, wo versucht wird, den Muslim zu stigmatisieren, insbesondere den Konvertiten, und wo versucht wird, ja, den Islam zu verändern, das heißt, den Islam zu einem Islam zu machen, der kein Islam ist. Das heißt, ohne Gebet, ohne Fasten, ohne Kopftuch, kannst den Islam verstehen, wie du willst, wird immer wieder von einigen Unwissenden gesagt, der Islam bräuchte eine Modernisierung, der Islam brauche einen Martin Luther. Und deswegen, ja, geht es erstmal heute bei diesem Thema darum, das heißt, Euro-Islam-Propaganden fordern einen Martin Luther. Ja, dann werden wir über Martin Luther reden, was der überhaupt gemacht hat. Dann, zweitens, ist es immer wichtig für einen Muslim, aus der Geschichte zu lernen und dabei nicht nur die islamische Geschichte. Denn aus der Geschichte sieht man, Martin Luther gilt als der größte Revolutionär Europas und er gilt als jemand, der praktisch die ganze Kirche verändert, also die Macht der katholischen Kirche im Endeffekt zerschlagen hat. Ja, man muss sich einfach mal aus der Geschichte lernen. Wie hat dieser Mensch Erfolg gehabt in seiner Sache? Drittens, ist das ein wichtiges Thema für Dawah, denn für einen Prediger, der hier predigt und der Menschen zum Islam einlädt, kann er auch wichtige Informationen herausziehen, was wichtige Informationen über den Unterschied zwischen Katholizismus und Protestantismus. Das heißt, über den katholischen Glauben und über den evangelischen Glauben. Da kann er sehr viele Nutzen rausziehen, wenn er mit einem Katholiken beispielsweise redet. Denn viele Leute heutzutage behaupten von sich selber, sie seien Katholiken oder Protestanten. Sie wissen aber tatsächlich nicht, was den protestantischen Glauben oder den katholischen Glauben wirklich ausmacht. Fünftens oder viertens, die Ähnlichkeiten zwischen Salafismus und Protestantismus. Kommen wir gleich drauf. Ja? Ähnlichkeiten. Es wird vielleicht wieder einer aufschreiben. Weil es gibt Leute, wisst ihr, die gucken sich immer die Vorträge mit der Lupe an und die versuchen dann irgendwas zu finden und weil die selber unehrlich sind, versuchen die dann irgendetwas zu finden und irgendetwas umzuinterpretieren, um mich dann zu kritisieren. Aber ihr werdet es gleich sehen. Wenn ich von Ähnlichkeiten rede, damit will ich natürlich nicht sagen, dass der protestantische Glaube richtig ist, sonst wäre ich ja kein Muslim geworden. Weil so wollen das die Leute nachher formulieren. Die wollen dann sagen, ja hier, guck mal, der verwirrt die Muslime, die denken nachher, die evangelische Religion wäre richtig. Ja, aber ihr wisst schon Bescheid. Fünftens, Widerlegung der falschen Behauptung der Säkularismus zwangsläufig zu Fortschritt führe. Ja? Sechstens, Geschichte, wie jemand etwas verändert hat. Okay? So. Erstmal möchte ich hier ganz kurz die damalige Situation erläutern. Ich habe hier einige Stichpunkte gemacht. Ja, und das sind weltliche und religiöse Punkte. Die sind ganz wichtig. Vom weltlichen Punkt her war zur damaligen Zeit die katholische Kirche unheimlich mächtig, sogar sie gar den Kaiser ernannt hat. Und mehr Macht als die Adeligen hatte. Und Geld hatten sie ohne Ende. Sie war sehr, sehr mächtig, die katholische Kirche. Vom weltlichen, von der weltlichen Position her. Zweitens, von der religiösen Position her, war es damals so, dass die Kirche, die katholische Kirche, für sich die absolute Deutungshoheit über die Bibel in Anspruch nahm. Das heißt, es konnte keiner kommen außerhalb der Kirche und beispielsweise die Bibel deuten. Und deswegen war es auch damals so, dass nur wenige die Bibel wirklich verstehen konnten, weil sie meistens die Vulgate auf Lateinisch oder beispielsweise auf Hebräisch oder Griechisch gewesen ist. Und das war sozusagen, kann man schon fast sagen, für eine bestimmte Kaste, nämlich den Klerus, beziehungsweise für Priester, die eine Priesterweihe hatten, gedacht, die das studiert hatten unter speziellen Lehrern. Das heißt, da war es sehr schwierig, mit neuen Ideen zu kommen. Das heißt, die katholische Kirche hat praktisch ihre Interpretation den Menschen aufgezwungen. So. Jetzt kam Martin Luther. Was hat Martin Luther gesagt? Und das war ein wichtiger Punkt. Er meinte, die Heilige Schrift sollte jeder Gläubige lesen und braucht keine Interpretation. Das heißt, Martin Luther hat prinzipiell, wollte er den Gläubigen unabhängig machen. So. Aber hier hat Martin Luther eigentlich einen Fehler gemacht. Weil Martin Luther ging davon aus, dass jeder, der die Bibel liest, sie so versteht wie er. Und es ist natürlich selbstverständlich, dass jemand, der kein Wissen von der gesamten Bibel hat und die Bibel nicht studiert hat, kein vollkommenes Wissen über die Deutung der Bibel haben kann. Weil um die Bibel zu deuten, muss man ja auch die Bibel im Kontext der Bibel, die Bibel im Kontext der Zeit und so weiter verstehen. Und natürlich ist das nicht für jeden Laien, der das erste Mal die Bibel in die Hand nimmt, möglich. Ja? Weil mit Sicherheit, wenn sich der normale Otto Normalverbraucher die Bibel in die Hand nimmt, laut Martin Luther ist Jesus Gott. Aber wenn sich jetzt ein Otto Normalverbraucher die Bibel in die Hand nimmt, der würde ja niemals zu dieser Interpretation kommen, dass Jesus Gott ist. Das heißt, das ist eigentlich eine falsche Herangehensweise von Luther, der prinzipiell was Gutes wollte. Der wollte, dass die Menschen sich halt mit der Bibel beschäftigen. Und weil er die Heucheleien der katholischen Kirche gesehen hat. Aber da kommen wir gleich drauf. Jetzt vergleichen wir das mal mit dem Islam heute. Da haben wir zum Beispiel Sufismus. Ihr müsst wissen, die sufistischen Gruppen, in den meisten Fällen, sie trainieren den Menschen darauf, blind zu gehorchen. Wie damals mit den Katholiken. Die Katholiken, das war so, du kannst das sowieso nicht verstehen, das kann nur der Geistliche verstehen, du hast keine Ahnung, mach das, was dir befohlen wird. Mach Bay'a, ja, mache hier bei den Katholiken, mache Buße, geh zu dem Dings, ja, ich habe die und die Sünde gemacht. Genauso heute im Sufismus, ja, er geht dann zu dem Scheich und macht dann Bay'a bei ihm und so weiter und durch dich kehre ich zu Allah um. Jetzt kommt der Salafismus. Was macht der Salafismus? Der Salafismus, der sagt, und deswegen sind hier gewisse Vergleiche, ja, zum Protestantismus. Der Protestantismus hat dazu aufgerufen, dass der Mensch sich mit der Bibel beschäftigt. Natürlich die Bibel, das Problem grundsätzlich ist, dass die Bibel schon verfälscht war. Und der Koran basiert auf unverfälschten Quellen vom allmächtigen Gott, während die Bibel eine verfälschte Quelle ist, die ursprünglich vom allmächtigen Gott ist. Das ist der Unterschied. Jetzt der Salafismus, was sagt der Salafismus? Der Salafismus sagt nicht wie der Sufismus, da gibt es bestimmte Leute hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, die wissen den Koran am besten. Ja, das heißt, deswegen wird doch immer gesagt, ja, im Ihsan hast du den Sufi-Sheikh, in Akida machst du Taklid, blinde Gehorsam gegenüber Al-Maturidi oder Al-Ashari und Fiqh angeht, sind die Sufis immer darauf bedacht, du musst eine Madhab folgen und nicht nach links und rechts gucken. Damit das eigene Gehirn nicht angestrengt wird und nicht benutzt wird, bei dem, was die Quellen angeht. Jetzt kommt der Salafismus. Was sagen die Salafis? Dass jeder Muslim den Koran interpretieren kann. Unter folgenden folgenden Bedingungen. Erstens, dass er einen gewissen Wissensstand erreicht hat. Das heißt nicht, dass er volles Wissen über alles hat, aber er muss einen gewissen Wissensstand erreicht haben. Zweitens, dass er bei der Koraninterpretation die Methodik der Koraninterpretation benutzt, die der Koran vorgibt. Das heißt, Koran wird mit Koran erklärt, Koran wird mit der Sunna des Propheten erklärt, wie Allah in Surah 16, Vers 44 sagt. Und Allah wird mit der Aussage der Sahaba erklärt, ja, weil der Prophet a.s. und Allah sind, weil Allah im Koran sagt, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, das heißt die Sahaba, dann sind sie rechtgeleitet. Das heißt, wir schauen dann zum Beispiel, was hat Ibn Abbas gesagt, was haben die Schüler von Ibn Abbas gesagt, Mujahid, was haben die Schüler von Ibn Mas'ud gesagt, beispielsweise Ikrima. Und so guckt man, so schaut man, genau, wie diese Leute den Koran verstanden haben. Mit Asbab und Nusul und allem drum und dran. Ich habe darüber einen eigenständigen Vortrag gemacht. Und das dritte ist, dass bei der Interpretation kein Widerspruch entsteht zu der Interpretation der Salaf. Das heißt, wenn ich etwas interpretiere, ich muss einen gewissen Wissensstand haben, ich muss die Methodik der Koraninterpretation haben und ich darf bei meiner Interpretation nicht den Salaf widersprechen. Drei Gründe. Warum? Erstens, Allah sagt im Koran, in Sura 4, Vers 114 und 115, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبْ بِغَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Wer ist dem Gesandten entgegengesetzt, nachdem ihm die Rechtsstellung klar geworden ist, und folgt einem anderen Weg als dem der Gläubigen. Wer sind die Gläubigen? Die Sahaba. Dann in der Sunna, der Prophet geht weiter. Er sagt, سَتَفْتَرِقُ هَذِي الْأُمَّةِ عَلَى ثَلَاثٍ Also das war ein Beweis aus dem Koran. Jetzt Beweis aus der Sunna. Wir bringen, könnten noch mehr Beweise aus dem Koran bringen. Ich bringe noch einen. Sura 9, Vers 100. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان. Die ersten von den Muhajirun und von den Ansar und diejenigen, die ihnen in Güte folgen. رضي الله عنهم ورضوا عنهم. Allah ist mit ihnen zufrieden, sie sind mit Allah zufrieden. Das heißt, Allah lobt diese Leute, weil sie den richtigen Glauben haben und weil sie die richtigen Taten praktizieren. Das heißt, weil sie den Koran richtig verstanden haben. Okay? Jetzt kommen wir zur Sunna. In der Sunna sagt der Prophet, سَتَفْتَرِكُ هَذِي الْأُمَّةِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ Diese Umma wird schon 73 Gruppen spalten. Alle sind in der Hölle, außer einer. Sie sagen, wer ist diese Gruppe? Er sagt, مَعَنَا لِلْيَوْمِ وَأَصْحَابِ Die, die auf dem basieren wie ich und meine Gefährten. Dann sagt der Prophet, خَيْرُنَا سِكَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ Die besten Menschen sind meine Generation, dann die, die erfolgt, dann die, die erfolgt. Das heißt, man darf nicht mit einer Interpretation kommen, die der Interpretation dieser drei Generationen, die der Prophet gelobt hat, widersprechen. Denn dann würde man dem Koran widersprechen, dann würde man der Sunna widersprechen. Und drittens, das ist etwas, was der Logik widerspricht. Denn der Koran sagt selber, dass er die Botschaft für die Menschen ist. Ja, für die Menschen. Und dass er für jeden die Menschen wichtig ist. Hätten die Menschen zur damaligen Zeit den Koran falsch verstanden, hieße das, dass der Prophet den Koran nicht richtig erklärt hat, obwohl Allah im Koran sagt, in Sura 16, Vers 44, dass es seine Aufgabe ist, den Koran zu erklären. Ist das angekommen? Ja? Das heißt, und Imam Ahmed sagt, إِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ قَوْلًا لَيْسَ لَكَ فِي سَلَفٍ Hüte dich davor, etwas zu sagen, worin du keinen Salaf hast. So, jetzt kommen die Modernisten, und das ist ganz wichtig. Die sogenannten Modernisten, die den Islam verdrehen wollen und die den Islam zerstören wollen im Namen des Islam. Was machen die? Ihr müsst euch die Bücher angucken. Fatima Manisi und Co. Was machen die? Die versuchen, die muslimischen Gelehrten mit dem Klerus zur damaligen Zeit zu vergleichen. Das heißt, sie vergleichen beispielsweise, ja, zum Beispiel, sie sagen, guck mal, der Klerus damals. Und damit haben sie großen Einfluss auf Leute, die im Westen aufwachsen und mit dieser Tradition aufgewachsen sind, dass die Kirche im Prinzip eine Vereinigung von Betrügern ist. Das ist etwas, was viele im Hinterkopf, im Unterbewusstsein haben, weil sie von so vielen Exzessen und Skandalen gehört haben, Kindervergewaltigung, wie Gelder benutzt worden sind, ja. Wie damals der König einen schönen Thron hat und die schönsten Teppiche und wie der Klerus im Saus und Braus gelebt hat. Ja? Das ist das, was sie nehmen und dann sagen sie, ja, guck mal, die Gelehrten, die interpretieren den Koran zu ihren eigenen Gunsten. Die Männer haben den Koran interpretiert. Wir müssen heute den Koran anders interpretieren. Aber wenn wir das angucken, dann kommt zum Beispiel Fatima Menisi, erzählt dann, ja, Kopftuch ist eigentlich keine Pflicht, aber die Männer haben das so interpretiert zu ihren eigenen Gunsten. A'udhu Billah. Ja, weil die wollten gerne ihre Frau, dass die sich nicht anderen zeigt. Normalerweise, wenn es dem Mann nach seinen Gelüsten ging, dann würde er doch befehlen, dass die Frau sich auszieht. Hier, überall gibt es Pornozeitschriften, gibt es Erotikzeitschriften, wo die Männer sich nackte Zeitschriften aufhören. Das ist die einzige Branche, die wahrscheinlich immer noch am Florieren ist. Ja? Das heißt, das heißt doch, der Mann sieht gerne nackte Frauen. Ist einfach so. Das heißt, dann hätte man doch eine ganz andere Interpretation gehabt. So. Und dann noch etwas anderes. Und das ist etwas, was wir als Muslime wissen müssen. Die Gelehrten des Islam waren kein Klerus, der eine weltliche Macht hatte. Die Gelehrten des Islam waren teilweise diejenigen, oder zum großen Teil diejenigen, die von den Führern zur damaligen Zeit gefoltert wurden. Insbesondere die vier großen Imame, Abu Hanifa, Man sagt, er ist durch die Folterung des Führers getötet worden. Ausgepeitscht worden. Imam Malik, er konnte seine Arme nicht bewegen, weil er gefoltert wurde von den Führern zur damaligen Zeit. Er konnte seine Schulter nicht bewegen. Deswegen beten heute viele Malikiten mit den Händen an der Seite, weil Imam Malik am Ende seines Lebens die Hände nicht mehr so machen konnte. Aber in seinem Buch Al-Muwatta steht, dass man die rechte auf die linke antut im Gebet. Imam Shafi'i ist geflüchtet. Imam Ahmed ibn Hanbal wurde gefoltert. Und so kann man hunderte Gelehrte aufzählen, die gefoltert worden sind. Zur damaligen Zeit. Die nichts hatten, die arm gewesen sind. Das heißt, diese Herangehensweise ist eine pure Täuschung. Es ist eine pure Täuschung, um die muslimischen Gelehrten zu diskreditieren. So, dann. Der Hauptfehler von Martin Luther war hier gewesen. Welcher war der Hauptfehler von Martin Luther hier gewesen? Der Hauptfehler von Martin Luther war, er hatte was Gutes vor. Er wollte eine Lehre, die sich nur an was orientiert? An der Quelle des Islam. Ohne irgendwelche, beispielsweise ein Papst, der von sich behauptet, er hätte göttliche Eingebung oder was auch immer, oder wäre der Stellvertreter Gottes auf Erden. Er wollte zu den Quellen zurück. Und das ist eine gute Sache. Das ist genau das, was der Salafismus sagt. Zu den Quellen zurück. Aber das Problem war bei Martin Luther, dass er zu Quellen zurückgegangen ist, die was waren? Die verfälscht waren. So, jedenfalls muss man sagen, zur damaligen Zeit gab es, als Luther aufgetreten ist, gab es eine massive Schwächung der Kirche. Luther, ja, hat das Christentum studiert, hat seinen Doktortitel gemacht und so weiter. Man könnte auch noch etwas aus seiner Jugend und so weiter erzählen, aber ich will auf den Punkt kommen. Ja, und er hat dann entdeckt, durch die Recherche, durch das Lesen, dass die Kirche viele große Fehler macht. Man muss sagen, die Kirche war zur damaligen Zeit massiv geschwächt. Erstens, weil, und sie waren unzufrieden mit dem System, die Menschen. Das ist ähnlich wie heute. Deswegen schauen wir mal die Geschichte. Heute, die Menschen sind unzufrieden mit dem materialistischen System. Warum? Weil sie gemerkt haben, dass der Materialismus sie nicht glücklich macht. Sie haben das gemerkt. Der Materialismus macht sie nicht glücklich. Sie sehen, alle 48 Minuten gibt es einen Selbstmord. Sie sehen, dass es immer mehr wirtschaftliche Probleme gibt, wirtschaftliche Krisen gibt. Sie sehen jetzt beispielsweise bei der Naturkatastrophe, wie schnell es nach hinten losgehen kann mit Atomenergie und so weiter. Sie sehen, dass es immer mehr Naturkatastrophen gibt. Sie sehen, dass es immer mehr Umweltverschmutzung gibt. Ja? Auf der anderen Seite sehen Sie heute, dass der Materialismus sie nicht glücklich gemacht hat. Zur damaligen Zeit war es ähnlich. Die Leute waren unzufrieden mit der Kirche. Erstens, weil es damals unheimlich viele Skandale gab, Exzesse, wie heute. Das heißt, Priester haben mit kleinen Jungs geschlafen und so weiter und so fort. Das wurde bekannt, Geldgier, Prunksucht. Ja, das war Punkt 1. Punkt 2, es wurden Entdeckungen gemacht, die die Autorität der Kirche in Frage stellten. Zum Beispiel die Entdeckung von Kolumbus. Und Kolumbus ist nicht auf dem amerikanischen Kontinent gelandet, sondern wo? Auf den Bahamas. Aber nachher hat man herausgefunden, das war ein neuer Kontinent. Da haben die sich gefragt, hey, was ist mit diesen Leuten, die noch nie etwas von Jesus gehört haben? Dadurch wurde die Kirche geschwächt. Ja? Naturwissenschaftliche Ereignisse, die Leute, wie die Naturwissenschaftler unterdrückt wurden, weil die Bibel der Naturwissenschaft widerspricht. Und da gibt es ja viele Beispiele für. Zum Beispiel die Bibel sagt, die Erde ist 6000 Jahre alt, eine moderne Naturwissenschaft sagt, die ist viel, viel älter, Milliarden Jahre alt. Ja? So, aber das weiß ich jetzt nicht, ob das damals rausgefunden wurde, aber ich habe das jetzt nur als Beispiel gegeben für den naturwissenschaftlichen Fehler in der Bibel. Ja? So, weil das war der Hauptfehler von Martin Luther, dass er sich auf eine Schrift verlassen hat, die schon gefälscht war. Dann drittens gab es Prediger, wie zum Beispiel Hans Böhm, die schon damals gegen die Kirche gepredigt haben und die dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Und viertens, am 24.05.1453 ist Sultan Mehmed II., also Mohammed al-Fatih, hat er zur damaligen Zeit Konstantinopel, die zweitgrößte Stadt des römischen Imperiums, erobert. Und wie hat er das gemacht? Er hatte damals eine Kanone, 8 Meter lang, wodurch eine 500 Kilo schwere Kugel geschossen wurde, wodurch die Mauern von Konstantinopel eingeschossen wurden. Und die haben Konstantinopel erobert, ja, Wo die Hagia Sophia zu Hagia Sophia Moschee gemacht. Eine Kirche zu einer Moschee gemacht. Und das wurde damals von den Christen als eine Art Bestrafung von Gott gesehen. Und es wurde, die haben das als eine große Beängstigung gesehen. Die sind nach Albanien gekommen, die Osmanen. Die sind nach Italien eingeflogen. Und das wurde von den damaligen Christen als eine große Bedrohung wahrgenommen, wodurch die Kirche geschwächt wurde. Dann fragt man natürlich, wie wirkte Luther? Wie wirkte Luther? Erstmal, wir haben gesehen, er hat die Bibel gelernt, ja, und er fand Dinge, die der Kirche widersprachen. Übrigens, er war damals eine Person, die betete, fastete. Die haben damals das Christentum richtig ernst genommen, von der Praxis her. Das waren Leute, die in richtiger Angst gelebt haben. Und ich werde gleich zu kommen, warum das wichtig ist für uns heute, wenn wir mit beispielsweise Evangelikalen reden in der Religion. Ja? So, er hat jetzt da verschiedene Sachen gefunden, die die Kirche praktiziert hat. Zum Beispiel Ablassbriefe. Da gab es zum Beispiel Ablassbriefe für Verstorbene. Das heißt, du bezahlst Geld und dann sagt die Kirche, okay, deine Mutter, die geht jetzt aus dem Fegefeuer raus. Ja, Fegefeuer, das war jetzt für die Leute, um gereinigt zu werden. Eine Art Hölle, ja? Also wenn sie gestorben sind, kommen sie erst ins Fegefeuer und später gibt es dann die richtige Hölle. Muss man sich vorstellen, ja? So war das gewesen, das heißt Ablassbriefe. Ja, du bezahlst so und so viel Geld, dann kommt er raus aus der Hölle. An die Kirche. Und die haben gesagt, die Kirche hat die Autorität, auch Sünden sozusagen zu vergeben. Sagen, die sind vergeben. Dann. Papst, Stellvertreter Gottes auf Erden, was er kritisiert hat. Er hat gesagt, das hat keine Grundlage in der Bibel. Dann, Heiligenverehrung, ja, Bilder. Ja. Und das sind immer so Sachen, ja, die wir mit heute vergleichen können. Wenn wir zum Beispiel Sufismus sehen, da gibt es einige sufistische Gruppen, die behaupten, ja, ihr Führer, der hat sozusagen so einen Draht zu Gott, du musst bei ihm Bay'a machen, Toba, dann werden deine Sünden vergeben. Oder wenn du in diesem Tariqa drin bist, in dieser Sufi-Gruppe, ja, dann wird am jüngsten, wenn der Todesengel kommt, dann wird der Sufi-Sheikh an deinem Kopf sein und er wird dann deine Seele aus dem Körper rausholen und übergeben. Und im Grab wird der Sufi-Sheikh sein, da gibt es einige Gruppen und er wird dann für dich was machen? Der wird dann für dich dort im Grab die Fragen beantworten. Der wird dort im Grab für dich die Fragen beantworten. Das heißt, hier gibt es unheimlich viele Parallelen zur katholischen Lehre. Deswegen sind auch einige bereit, für ihren Sufi-Sheikh Millionen auszugeben. Weil sie denken, der bringt sie näher zu Gott. Ja? Dann Heiligenverehrung. Wo finden wir es heute? Bei den Sufisten. Ja? Immer Heiligenverehrung. Du gehst zu diesem Grab, gehst zu jenem Grab, da kriegst du diese Gnade und jene Gnade. Dann Bilder. Bilder in Kirchen, das war etwas, was damals Martin Luther kritisiert hat. Heute bei den Sufis, die haben zum Beispiel ein Bild von ihrem, viele, nicht alle, ein Bild von ihrem Sufi-Sheikh in der Tasche, dann werden sie beschützt von Gott. Subhanallah, achi. Wo sind wir gelandet? Dann, letzte Ölung, Beichte, Firmung. Alles Taten, bei denen Martin Luther gesagt hat, die haben mit dem Christentum nichts zu tun, die sind nachher erfunden worden. Und so sieht man heute beispielsweise in den Sufis Taten, die sie praktizieren, die keine Grundlage haben. Ja, so viele Taten, die sie machen, verschiedene Feste, die sie feiern, Musik, die sie spielen. Ich rede von einigen. Ja, ich kann nicht auf, es gibt so viele verschiedene Sufi-Gruppen. Ich kann nicht jede einzelne Gruppe jetzt hier beurteilen, aber es gibt das. Und jetzt kommen die Salafis, die haben praktisch denselben Ausgangspunkt. Das heißt, die sagen, nein. Uns kann keiner zu Gott näher bringen, außer unsere Taten. Wir können keinen Scheich haben, der sagt, der macht Toba für dich oder der kommt im Grab zu dir. Wo ist die Grundlage dafür? Wo steht das im Koran und in der Sunna? Nirgendwo. Jetzt sagen die Salafis, wieso machst du diese Tat? Wieso feierst du Geburtstag des Propheten? Hat der Prophet das getan? Alayhi salatu wasalam. Nein. Wieso feierst du Isra wal Miraj? Hat der Prophet das gemacht? Nein. Das heißt, das sind sehr viele Parallelen. Nur was war das Problem bei Martin Luther? Was haben wir gesagt? Er ist zu einer Botschaft zurückgekehrt, die verfälscht war. Und heute, die Salafis kehren zu einer Botschaft zurück, die unverfälscht ist und immer unverfälscht bleiben wird. So wie Allah sagt, in Sure 15, Vers 9, wo er sagt, Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Das heißt, wahrlich, ja, wir haben diese Ermahnung abgesandt, wa inna lahu lahafizun, und wahrlich, wir werden sie schützen. Das heißt, wir werden diese Botschaft, werden wir schützen. Ja. So, dann muss man eins wissen. Luther hat damals Paulus gelesen und war von einer Sache damals total fasziniert gewesen, weil er hatte große Angst und viel gebetet. Und so ging das vielen Leuten damals. Sie hatten so eine Angst vor der Fegefeuer gewesen, dass sie gebetet haben, gefastet haben und alles getan haben, um Gott wohlgefällig zu leben. Und dann hat er einen Vers gelesen, und das ist eine sehr, sehr falsche Interpretation auch von ihm auf eine Art und Weise, wo Paulus geschrieben hat, dass der Glaube ein Geschenk ist und eine Gnade ist. Und daraus hat Luther verstanden, dass es eigentlich nicht auf die Taten ankommt, sondern nur auf den Glauben. Und so sieht man heute, dass die Evangelikalen viel weniger Wert auf die Werke legen als die Katholiken. Und wenn du zum Beispiel mit einem Evangelikalen diskutierst, dann versucht er mit dir so zu reden, wie er mit einem Katholiken geredet hat, oder wie er denkt, wie Martin Luther praktisch gedacht hat. Oh, wir haben gar keine Gewissheit, ins Paradies zu kommen. Und da kommen sie immer mit und denken, sie könnten Muslim damit durcheinander bringen. Ja, wo ist denn deine Garantie, dass du ins Paradies kommst? Doch, ist gar keine Garantie. Und sie denken damit, sie könnten den Muslim durcheinander bringen. Nur wir Muslime, wir haben eine Garantie, wenn wir als Muslime sterben. Wir haben eine Garantie, wenn wir als Muslime sterben. Wir können dann zu ihm auch sagen, hast du eine Garantie, dass du als Christ stirbst? Nein, hast du nicht. Das heißt, das ist eine falsche Herangehensweise. Und dann siehst du immer die Lügen, die sie immer bringen. Sie bringen dann immer, weil du musst wissen, Evangelikale, Pfingsten und so, die arbeiten mit Lügen in der Dauer. Das ist nicht wie bei uns, dass wir, wenn wir Leute zum Islam einladen, die Wahrheit sagen müssen, und die können lügen. Es geht um die sagen, es geht ums Jenseits, wir können ruhig irgendeinen vom Pferd erzählen. Dann bringen sie Leute, die angebliche Muslime waren, und die sagen, oh, und auf einmal fühlt sich das erste Mal, dass ich geliebt werde. Wenn das so ist, dann sagen wir, du hast den Islam nie verstanden gehabt. Und ich hatte auf einmal die Gewissheit, dass meine Schuld schon bezahlt ist, dass Jesus sich für mich geopfert hat. Ja, das ist das, was wir immer hören, aus diesem Kontext raus. Wieso kommen sie darauf? Weil sie selber, beziehungsweise ihre Vorgänger wie Luther, selber so gedacht haben, weil es selber für sie eine Erlösung gewesen ist, so zu denken, dass sie erlöst sind. Okay? So, dann geht's weiter. So, 1517 gab es dann einen Johannes Tetzel, und der hatte dann einen Beichtbrief, so ging dann die Geschichte weiter. Das heißt, im Jahr 1517 gab es einen Johannes Tetzel, der hatte einen Beichtbrief, und wer ihn kauft, kriegt zweimal im Leben die Sünden vergeben. Guck mal. Einmal zu einem beliebigen Zeitpunkt und einmal in der Todesstunde wird er von allen Sünden freigesprochen. Musst du dir mal vorstellen. Und dann wurde gesagt, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Das heißt, das war eine Arbeit, das war ein Job geworden. Das war ein modernes Versicherungsinstitut. Das heißt, du kaufst etwas von der Kirche, ich will ins Paradies kommen. Ja, okay, hier hast du einen Zettel, ja, kauf den für 100 Euro beispielsweise jetzt. Ja, okay, jetzt hast du die Garantie, wenn du gestorben bist, dann werden alle deine Sünden vergeben. Und so haben die natürlich Geld gemacht, ohne Ende. Ja, so, jetzt. Und da konntest du dann nachher sogar ein Fegefeuer ablassen, für was kaufen? Für deine Eltern. Das heißt, die haben dann gesehen, oh, viele kaufen, jetzt machen wir es auch noch für die Eltern, für die Verwandten, dann kaufen die auch noch. Das heißt, die Leute wurden richtig reingelegt. Und deswegen ist die Geschichte so wichtig, heute für uns in der Dawa, sind viele so misstrauisch der Kirche gegenüber. Weil sie die Kirche als eine Verbrecherorganisation kennengelernt haben. Ja, heute redet man immer von ökumenischen Gottesdienst und ach ja, katholisch, evangelisch, das ist nur, weil die Leute überhaupt den Glauben verloren haben. Eigentlich sind das zwei völlig konkurrierende Institutionen. Katholische Kirche, evangelische Kirche. Weil die evangelische Kirche lebt im Prinzip darauf zu sagen, dass die katholische Kirche eine Verbrecherorganisation ist. Das ist das, was Martin Luther praktisch gelehrt hat. Das können die gar nicht vernachlässigen. So jetzt. Daraufhin hat Martin Luther im Jahre 1517 am 31.10. 95 Thesen gegen den Ablass geschrieben. Ja? Und dann hat er im März 1518 deutschsprachig über Gnade geschrieben. Erfolgreich und verständlich. So. Das war das Mittel von Martin Luther. Damals, es wurde alles auf Latein geschrieben. Die Sprache der Gelehrten. Und der normale Otto-Normalverbraucher in der Kirche, der konnte gar nichts nachvollziehen. Er musste das tun, was ihm gesagt wird. Jetzt kam Martin Luther und hat gesagt, nein, die Leute müssen zu was zurückgehen? Sie müssen zu den Quellen zurückgehen. Wir müssen ihnen die Sprache, wir müssen es verständlich machen, in einer Sprache, die sie verstehen. Und genauso ist das heute auch. In der Dauer, wir müssen darauf gucken, weil er hat damit Erfolg gehabt. Weil du musst dir vorstellen, er kam aus dem Nichts und hat praktisch im Nachhinein 50% der ganzen Christenheit für sich gewonnen. Weil er die Menschen mit dem angesprochen hat, was sie verstanden haben. Und womit ist das übereinstimmend? Mit dem Islam. Wie zum Beispiel Ali sagt, Khatibun Nas ala Qadiru Kulihim. Ali sagt, spreche mit den Menschen mit dem, was sie verstehen. Und wie Allah im Koran sagt, dass jeder Gesandte mit der Sprache seines Volkes kam. Das heißt, wenn wir hier in Deutschland sind, dann müssen wir mit den Menschen in welcher Sprache sprechen? In Deutsch. Und das ist das, was die Moscheegemeinden leider viele, viele Jahre verpasst haben. So. Dann ging es weiter. Der Papst Leo X., der widerlegt daraufhin Luther, wodurch nun, wenn er weitermacht, er exkommuniziert wird, aus der Kirche ausgeschlossen wird. Das heißt, er hat gesagt, er hat ihn widerlegt, Luther hat die Thesen geschrieben, jetzt kam der Papst, widerlegte das und hat gesagt, wenn du weitermachst, wirst du exkommuniziert. Und das kann im Endeffekt bis zu was führen? Bis zum Tod auf dem Scheiterhaufen. So, jetzt, was hat Martin Luther gesagt? Er hatte damals Erfolge in der Geschichte gehabt, hier in Deutschland. Was hat er gesagt? Dann halte ich lieber jetzt den Mund, passe ich mich an, verschweige ich die Wahrheit. Vielleicht kann ich ja so im Untergrund die Botschaft so versteckt weiterbringen. Weil wenn ich jetzt exkommuniziert werde, dann kann ich gar nicht mehr predigen und dann habe ich gar keine Macht mehr. Hat er das gemacht? Nee, im Gegenteil, der hat weitergemacht. Weil heutzutage die Muslime hier in Deutschland, die würden so machen. Die würden es so machen. Ja? Kommt der erste Windzug, ja, ladet den und den nicht in die Moschee ein, ja, dann machen wir lieber nicht, vielleicht kriegen wir Probleme. Hier, kein Koranunterricht mehr. Hier, in Bonn, eine Frau, die hat Koranunterricht für Kinder gegeben, der Moscheevorstand, ja, die wollen eine größere Moschee bauen, haben sie Muffensausen bekommen, die Frau darf noch nicht mal mehr Koranunterricht machen. Kannst du dir vorstellen? Ach, wo bist du gelandet? Ach, weil das Versager sind. Versager, Verlierer. Ein Gewinnertyp, der sagt, ist mir egal. Ich stehe zu meiner Sache. Ein Verlierertyp, bei jedem Windzug, hier, machen wir von unten ein bisschen da. Wir müssen clever sein, ein bisschen Hekma. Die nennen das dann Hekma. Die nennen das dann Weisheit. Wir müssen immer vorsichtig sein. Die sind so vorsichtig, dass sie sich am Ende gar nicht mehr bewegen können. Dann weiter. Danach, am 15.06.2000, verurteilt Leo X., 41 Sätze Luthers als heretisch, ärgerniserregend, irrig, anstößig für fromme Ohren und er kriegt die Androhung des Kirchenbanns und hat 60 Tage Zeit zu widerrufen. Wisst ihr, was das heißt? Das bedeutet im Endeffekt, das kann ihm den Kopf kosten. Nicht, dass er ins Gefängnis geht. Nicht, dass er vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Weil in Deutschland ist das ja so, oh, geh lieber nicht dahin, verteile lieber keine CD, geh lieber nicht auf die Internet, das wirst du nachher vom Verfassungsschutz beobachtet. Nein, vom Verfassungsschutz beobachtet. Boah, das ist aber gefährlich. Mein ganzes Leben. Verstehst du, so sind die Muslime hier. Ach, die sind nicht mehr bereit, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Hier, der, ach, dem kann das denn nicht Gefängnis, nicht Todesstrafe. Verbrennen auf dem Scheiterhaufen kann das für ihn bedeuten. Aber wisst ihr, was der macht? Du musst dir vorstellen, der Papst, das ist damals die Macht. Es ist nicht Merkel. Das ist, als wenn Obama persönlich dir einen Brief schreibt, pass mal auf, wenn du den Mund nicht hältst, bist du nächste Woche in Guantanamo. Verstehst du? Das ist eine andere Situation. Ja, so was macht noch schlimmer als Guantanamo. Verbrannt. So, was macht Luther bei all dem Druck? So, jetzt. Du musst dir vorstellen, die Schrift von ihm werden jetzt schon beschlagnahmt, ja, und öffentlich verbrannt. Und Besitz und Verbreitung von seinen Schriften wird bestraft. Guck mal, wir heute, Besitz und Verbreitung von unseren Schriften wird nicht bestraft. Aber was sagen die Muslime?
Nachher werden wir vom Verfassungsschutz beobachtet.
Koranunterricht in der Moschee wird nicht bestraft. Aber was sagen die Muslime heute? Wir gehen unter dem Tisch durch. Verstehst du? Ach hier, der, was macht er darauf? Verfasst 20 weitere Schriften gegen den Papst. Kannst du dir vorstellen? Der Papst droht ihm gerade an. Obama schreibt dir alte Mund, sonst kommst du nach Guantanamo, dann schreibst du weiter 20 Briefe gegen den. Warum macht er das? Warum macht er das? Der macht das, weil er damit Furore macht. Der will die Menschen erreichen mit der Botschaft. So, was passiert danach? So, wisst ihr, was er danach schreibt? Über den Papst. Damals konntest du dich schon den Kopf kosten, wenn du nur die Autorität des Papstes kritisierst. Der Papst ist nicht fehlerfrei und so weiter und so fort. Wisst ihr, was der danach gemacht hat, nachdem der Papst ihm zweimal gedroht hat? Da schreibt er, der Papst ist der Dajjal. Antichrist. Nicht nur macht Fehler, der Antichrist. Und er geht mit seiner Gruppe vor die Stadtmauer und verbrennt die Schriften des Papstes. Kannst du dir vorstellen, das war ja praktisch, kannst du sagen, Ende für den. Ne? So jetzt. 3.1.1521 wird er dann exkommuniziert. Das ist schon mal eine Katastrophe für ihn. Aber heutzutage, ja, ist es so, wir halten lieber den Mund, nachher wird der Verein zugemacht. Lieber nicht die Wahrheit sprechen, lieber die Wahrheit verschweigen und unter dem Tisch gehen. Unter dem Tisch machen wir ein bisschen hier. Verstehst du, was ich meine? Unter dem Tisch, damit doch keiner mitkriegt. Und wenn es keiner mitwirkt, kannst du keinen mit beeinflussen, dann gehen doch alle in die Irre. Wenn eine Irrlehre verbreitet wird, öffentlich verbreitet wird, und du kannst gegen die Irrlehre öffentlich reden, dann musst du gegen die öffentlich reden. Weil wenn du nicht öffentlich dagegen redest, kannst du nicht so viel erreichen, als wenn du öffentlich gegen sie redest. Ja? Wenn wir beispielsweise im Radio gegen den Islam geredet wird, und ich lade dann zwei Leute zu Hause bei mir ein und sage, hier, das, was eben im Radio war, ist falsch, habe ich zwei Leute beeinflusst. Wenn ich aber einen eigenen Radiosender aufmache und Werbung dafür mache und 100.000 Flugblätter verteile und dann rede, habe ich auch 100.000 Leute erreicht. So. Dann weiter im Text. So. Jetzt kommt das Endstadium. Am 17. April 1521, ne, da wird dann Martin Luther, was? Der wird dann zum Kaiser Karl den V. wird er gerufen. Ja. Und da passiert praktisch Folgendes. Die haben ihn dorthin gerufen, um zu widerrufen. Seine Thesen zu widerrufen. Und es war ganz klar, dass das für ihn den absoluten Tod bedeuten kann, wenn er jetzt nicht widerruft. Und die rufen ihn dorthin, er kommt da an, und dadurch, dass er schon so einen Aufstand gemacht hat, versteht ihr, durch diese Provokation, hat sich sein Name verbreitet. Die Schriften, versteht ihr, dass seine Botschaft wurde verbreitet, weil da war einer, der mutig war, die Wahrheit zu sprechen. Versteht ihr, wäre ein Mucksmäuschen still gewesen, hätte sich keiner dafür interessiert. Aber das war auf einmal etwas, was Aufsehen erregte. Genau wie Nelson Mandela das gemacht hat. Genau wie Malcolm X das gemacht hat. Genau wie Martin Luther King das gemacht hat. Genau wie Lenin das gemacht hat. Wie die das gemacht haben. Das heißt, die haben ein Tabu gebrochen. Dadurch, dass die ein Tabu gebrochen haben, waren die etwas. Und dadurch dann, was ist im Endeffekt passiert? Der kam dann nach Weimar an und die Leute standen auf den Dächern, um den zu sehen. Wer ist das? Dieser Typ, der sich gegen den Papst auflehnt. Und der kommt zu dem Kaiser und sagt, der Kaiser hier, Schrift hin und her, Kreuz und quer. Der hat einen Übersetzer, weil der Kaiser Karl der V., der konnte kein Deutsch. Ja? So. Dann hat er gesagt, sinngemäß, dass für ihn viel auf dem Spiel steht. Auf der einen Seite das Jenseits. Er hat eine Verantwortung, die Wahrheit zu sagen. Das sind meine Schriften, hat er gesagt, ohne Zweifel. Und ich bitte um einen Tag Zeit, Aufschub. Auf der einen Seite geht es um meine eigene Seele, auf der anderen Seite geht es ums Jenseits, sinngemäß. Weil auf der einen Seite, wenn er das nicht widerruft, heißt das praktisch tot. Das heißt Scheiterhaufen. verbrennen auf dem Scheiterhaufen. Da hat er gesagt, gib mir einen Tag Zeit. Am nächsten kam er wieder und da hat er gesagt, es ist folgendermaßen, ich habe mir das angeguckt, die Schriften sind von mir und ich kann das nicht widerrufen, ich stehe zu dem, was dort ist, aber ich bin ein menschliches Wesen, ich kann Fehler machen. Wenn mir jemand mir beweisen kann mit der Bibel oder mit dem logischen Menschenverstand, der unwiderlegbar ist, dass ich einen Fehler gemacht habe, werde ich der Erste sein, der meine Schriften verbrennt. Und er war sehr wortgewaltig und er hat immer die Sprache des Volkes gesprochen. Deswegen hat er viele Menschen angezogen. Jedenfalls, was passiert, haben die zu ihm geschrieben, pass mal auf, du bist hier nicht hingekommen, um zu disputieren, du bist hier hingekommen, um zu widerlegen. Was hat er dann gesagt? Unter diesen Umständen kann ich das nicht widerlegen. Es wird gesagt, er hat gesagt, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Kannst du dir vorstellen, Bruder, der steht vor dem Kaiser, der sagt, entweder sinngemäß, ja, die haben das nicht so ausgesprochen, du widerlegst das jetzt, das heißt, du gehst jetzt davon zurück, du sagst, ich habe einen Fehler gemacht, oder wir werden dich nicht einsperren, wir werden dich verbrennen. Was hat er gesagt? Ich werde nicht zurückgeben. Mache ich nicht. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit muss raus, kostet was wolle. Sinngemäß, ich zitiere jetzt nicht, sondern um die Situation zu verstehen. Achi, heutzutage, du redest über Sachen, die islamisch erlaubt sind, die vom Gesetz hier in Deutschland erlaubt sind. Islam ist die einzig wahre Religion und so weiter und so fort. Was machen unsere Leute? Ach, die machen sich in die Hose, machen die sich. Achi, da siehst du, wenn du bist ein Muslim. Achi, Martin Luther, der hatte mehr Mut als 100 Leute von euch. Du kannst nur am Fernseher sitzen und Free Philistine schreien oder was. Das kann jeder. Hier, du lebst im Hier und Jetzt. Was hast du für die Religion gemacht? Die Wahrheit. Nicht nur einfach Steine, nicht nur einfach rumbrüllen. Mal einmal im Jahr durch die Straße gehen, rumbrüllen. Hier, warum dies, warum das? Aua, aua, tut weh. Sondern was für die Religion bewegen. Guck dir diese Person an. Achi. Kafir. Ja, ich lobe nicht sein Imam, sein Glauben. Ja, der ist auf dem Irrweg. Aber der hat an seine Sache geglaubt und Mut gehabt. So, dann. Was ist passiert? Ihm wurde dann einige Zeit gegeben, um die Sache zu widerlegen. Am Ende wurde beschlossen, der wird platt gemacht. Er ist aber dann auf der Reise der hat freies Geleit bekommen zu seinem Heimatort, ja. Und da ist er dann von dem Kurfürsten von Sachsen entführt worden. Das war gestellt. Entführt und hat sich auf der Wartburg versteckt. Hat sich die Haare lang wachsen lassen und einen Bart und war dann dort auf der Wartburg der Junker Jörg. Was hat er von dort aus gemacht? Der hat von dort aus Briefe geschrieben und Bücher geschrieben, das Neue Testament übersetzt und das wurde draußen verteilt. Dadurch, dass der aber jetzt schon so einen Namen hatte, versteht ihr? Weil das hat sich ja rumgesprochen. Ey, der stand vor dem Kaiser und er hat gesagt, ich stehe hier, ich nehme das nicht zurück. Versteht ihr das? Dadurch hat er so einen Namen gehabt, dass diese Schriften diesen Einfluss hatte. Jeder wollte wissen, was schreibt der? Der schreibt auf Deutsch auf einmal. Boah, ich verstehe das. Und was schreibt der? Der hat das Neue Testament übersetzt. Auf einmal, die Leute wollen das wissen. Ja, das ist diese Person, weil er sich zu einer Persönlichkeit gemacht hat. Ja, hat er den kleinen Katechismus geschrieben und den großen Katechismus. Und jetzt will ich eine Frage stellen an euch. Guck mal, er ist ja das Risiko eingegangen, dass er erst zu Karl V. gegangen ist. Er wusste ja praktisch vorher schon, dass Karl V. ihn darum bitten wird oder von ihm fordern wird, seine Schriften zurückzunehmen und dass, wenn er das nicht zurücknimmt, dass es mit ihm auf den Scheiterhaufen geht. Und dass er in Lebensgefahr ist. Warum ist er nicht sofort? Warum hat er sich nicht direkt auf der Wartburg versteckt, wo er sich nachher versteckt hat, als Junker Jürgen hat seine Schriften geschrieben? Warum? Weil dadurch, dass er zum Kaiser, Karl V. gegangen ist, hat er erstmal diese Welle erreicht, diese Publicity. Versteht ihr? Die hätte er sonst nicht erreicht, wenn er einfach jemand gewesen wäre, der sich irgendwo versteckt hätte, ihm gar keiner mehr zugehört. Aber dadurch, dass er jetzt der Unterdrückte war, dadurch, dass er jetzt derjenige war, der diesen Mut hatte, vor dem Kaiser zu stehen, hat sich auf einmal jeder für ihn interessiert und das hat Runde gemacht. Das war damals sozusagen, der hat die Medien genutzt für seine Botschaft. Hat die Medien genutzt für seine Botschaft. Die damaligen Medien war diese Mundpropaganda auf diese Art. Das heißt, der hat etwas Verrücktes gemacht, damit er danach die Möglichkeit hat, seine Botschaft besser zu überbringen. Versteht ihr? So, dann möchte ich noch erwähnen, dass er im 1543 noch ein Buch geschrieben hat. Das will ich auch mal erwähnen, ja, weil es gibt ja so viele Leute, die loben Martin Luther und dann sagen sie, ja, im Koran, der Koran, die Muslime sind antisemitisch, ja. Und von Martin Luther, wir haben hier Martin Luther Universitäten, wir haben hier Martin Luther Straßen. Was in so vielen Städten gibt es Martin-Luther-Straßen. Gibt es hier eine Martin-Luther-Straße?
Schulen.
Ja, Schulen. Ja. Martin Luther, der hat ein Buch geschrieben von den Juden und ihren Lügen. Und da schreibt er drin, man solle die Synagogen verbrennen und die Juden aus ihren Häusern treiben. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Da sagt aber keiner was von. Weil Martin Luther ist ja ein Aushängeschild von Deutschland, versteht ihr? Weltweit. Martin Luther ist ja ein Aushängeschild, deswegen, ja, darüber reden wir nicht. Verstehst du? So. Zusammenfassung. Zusammenfassung für die Modernisten, die glauben, dass der Islam einen Martin Luther bräuchte. Und warum sagen die Modernisten das? Die Modernisten sagen das, weil die sagen, ein moderner Islam heißt ohne Regeln. Das zeigt, dass diese Leute völlig inkompetent sind und gar keine Ahnung von Martin Luther haben. Denn Martin Luther war nicht jemand, der die Bibel interpretiert hat nach dem Motto, ja, kann jeder interpretieren, wie er will. Sondern er ging davon aus, dass jeder das Verständnis hat von ihm und dass jeder das Verständnis hat und die Bibel versteht und genauso versteht wie er, nach Trinität. Martin Luther war jemand, der die Bibel wortwörtlich genommen hat. Martin Luther war jemand, der die Bibel, die Schöpfungsgeschichte, wortwörtlich genommen hat. Das heißt, wer heute erzählt, wir brauchen einen Martin Luther im Islam, damit wir einen Islam bekommen, ohne Kopftuch, ohne Schweinefleisch, Verbot und so weiter, der ist jemand, der sich selber für doof verkauft. Und glaub mir, sowas höre ich von Leuten, die sich als Intellektuelle ausgeben. Ja, der Islam braucht einen Martin Luther, ja. Und außerdem ist der Islam von vornherein nicht mit dem Christentum zu vergleichen. Aus welchem Grund? Weil erstens die Quellen nicht verfälscht sind. Zweitens, es keinen Klerus in dieser Art gibt. Und drittens gab es im Islam immer Reformen. Reform, dass sie den Islam zurückgebracht haben zu ihrer alten Form. Dass sie es gab Sekten, wie verschiedene Sufi-Sekten, schiitische Sekten. Und es gab immer Reformen, die auf die Quellen zurückgegangen sind. Wie beispielsweise Imam Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, die immer wieder auf die Quellen zurückgegangen sind. Die gab es immer. Von daher, wer erzählt, der Islam bräuchte einen Reformer, um in der Moderne anzukommen, der kennt weder den Islam, und wenn er sagt, das ist Martin Luther, kennt er weder Martin Luther noch den Islam, der kennt nichts. Das ist einfach nur einer, der sich gerne reden hört. Wie gesagt, das ist das von heute und wir hoffen, dass sich einige Muslime mal ein bisschen Mumm in die Backen bekommen und nicht bei jedem Windzug anfangen rumzuschleimen und umzukippen. Das ist meine Botschaft von heute. Ich hoffe, dass ein bisschen was bringt. Möge Allah uns festigen. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.